Herr Daniel, Sie leiten das Virtual Operations Support Team des Technischen Hilfswerks und Sie tun das im Ehrenamt. Im Beruf sind Sie Polizist.
Wenn Menschen im Alltag Social Media nutzen, nutzen sie es auch in der Krise. Zum einen, um sich selber Informationen zu holen und, das ist das für uns Interessante, um Informationen von sich preiszugeben. Jetzt brennt das Haus meines Nachbarn, meine Frau und ich, die stehen im Garten. Wir versuchen, unser eigenes Haus mit dem Gartenschlauch zu retten. Da sind ja ganz viele relevante Informationen drin in einem so einem Facebook-Post. Was halt auf der ganzen Welt funktioniert, dass halt irgendwelche Freiwilligen sich zusammentun und halt wichtige Informationen sammeln, aggregieren und zur Verfügung stellen, das funktioniert in Deutschland nicht.
Wie wichtig ist es Ihnen, Ihrerseits nicht überwachbar zu sein bei dem, was Sie machen? Also wie digital souverän sind Sie, wenn Sie Daten verknüpfen?
Meistens gibt es halt eine Quelle, die halt Falschinformationen erstmal erschafft. Und dann gibt es halt viele Menschen, die vielleicht auch überfordert sind und diese Informationen halt weiterverbreiten, weil sie selber dran glauben. Das findet man eigentlich bei jedem Einsatz.
Die Bundesanstalt Technisches Hilfswerk oder einfach das THW ist die Zivil- und Katastrophenschutzorganisation des Bundes. Mehr als 88.000 ehrenamtliche Einsatzkräfte engagieren sich hier als Helferinnen und Helfer. Und das sowohl bei Einsätzen in Deutschland als auch weltweit. Typische Aufgaben gibt es so viele, wie es Gefahrenquellen gibt. Etwa mit Blick auf Überschwemmungen und Stürme, Terroranschläge, Versorgungsengpässe, Unfallszenarien, Umweltverschmutzung, persönliche Notlagen und Schäden an Infrastrukturen, auch digitalen. Wer wie die Einsatzkräfte des THW in unübersichtlichen Situationen effektiv Abhilfe schaffen oder Sicherheit bieten soll, braucht dafür nicht nur eine solide Ausbildung, das richtige Equipment und einen kühlen Kopf, sondern auch verlässliche Informationen. Sich schnell ein gutes Bild der Lage machen zu können, ist wesentlich für den Erfolg. Eine Quelle für solche Informationen kann natürlich das Internet sein. Und nicht zuletzt können Beiträge in sozialen Medien wertvolle Hinweise enthalten, zum Beispiel Fotos und Videos vom Geschehen. Gleichwohl kommt auch hier das Problem von Fakes und Desinformation zum Tragen. Es ist also eine ganz eigene Herausforderung, relevante Informationen schnell zu finden und auszuwerten. Das THW hat zu diesem Zweck eine eigene Einheit. Virtual Operations Support Team oder kurz VOST heißt diese Gruppe. Was ist das VOST des THW genau und wie arbeitet es? Welche Kompetenzen bringen die Ehrenamtlichen mit und welche Katastrophen- und Zivilschutzlagen erfordern diese besondere digitale Expertise? Das ist unser Thema heute im Digitalgespräch. Mein Name ist Marlene Görger, ich bin Physikerin und Technikphilosophin und arbeite für das Zentrum verantwortungsbewusster Digitalisierung.
Und mein Name ist Petra Gehring, ich bin Professorin für Philosophie an der Technischen Universität Darmstadt. Als Gast und Experten dürfen wir heute Ralf Daniel begrüßen. Er ist uns aus Nienburg an der Weser zugeschaltet. Herzlich willkommen im Digitalgespräch, Herr Daniel, und vielen Dank, dass Sie da sind.
Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf. Hallo.
Herr Daniel, Sie leiten das Virtual Operations Support Team des Technischen Hilfswerks und Sie tun das im Ehrenamt. Im Beruf sind Sie Polizist, Kriminologe und Dozent an der Polizeiakademie Niedersachsen. Erklären Sie uns doch bitte zu Beginn, was genau ist das VOST des THW und warum wurde es eingerichtet?
Eine schnelle Antwort ist nicht so einfach. Ich versuche mal ein bisschen weiter auszuholen. Die Geschichte der Idee VOST, die gibt es schon seit einigen Jahren. Und zwar 2009, 2010 in Nordamerika gab es Situationen, wo digitale, nennen wir es ruhig Nerds, sich zusammengetan haben, weil sie festgestellt haben, es gibt Situationen, wo man halt in sozialen Medien Informationen findet, die möglicherweise eine Relevanz haben für die, die eigentlich im Einsatz sind, nämlich Feuerwehren, Katastrophenschutzbehörden beispielsweise. So ein sehr plakatives Beispiel ist eine Situation aus dem Westen Kanadas. Da gab es 2010 große Waldbrände und dort fand man bei Facebook zum Beispiel so einen Post wie: Jetzt brennt das Haus meines Nachbarn, meine Frau und ich, die stehen im Garten, wir versuchen unser eigenes Haus mit dem Gartenschlauch zu retten. Da sind ja ganz viele relevante Informationen drin, in einem so einem Facebook-Post. Zum Beispiel, wo ist das Feuer gerade? Und da sind Menschen, die noch in Gefahr sind oder sich in Gefahr begeben. Und diese digitalen Freiwilligen, die sich da zunächst in Nordamerika zusammengetan haben, haben diese Informationen gesammelt, aufbereitet und den Feuerwehren dort zur Verfügung gestellt. Und in diesem Zusammenhang entstand auch der Begriff VOST, also Virtual Operations Support Team, also ein virtuelles Team, was die eigentlich im Einsatz befindlichen Einsatzkräfte unterstützt. Und diese VOST-Idee breitete sich in Nordamerika aus, häufig in so einem universitären Kontext. Und auch heute gibt es halt viele VOSTs in den USA. Die sind vielleicht nicht ganz so stabil wie anderswo auf der Welt. Also die entstehen und die vergehen auch wieder. Das hängt halt sehr mit den handelnden Personen ab. Und diese Wurst-Idee schwappte dann so nach und nach halt auf die ganze Welt über. Also auch gerade in Südamerika finden sich in einigen Ländern Wursts und vor allen Dingen in Europa. Und in Europa, also in Westeuropa, gibt es, glaube ich, fast in jedem Land ein Virtual Operation Support Team in irgendeiner Art und Weise. Gerade auf der Iberischen Halbinsel, Spanien, Portugal ist die Idee schon sehr, sehr verfestigt. Dort gibt es halt sehr, sehr viele Wursts. In Spanien beispielsweise auch auf regionaler Ebene, also in jeder spanischen Region gibt es halt so ein Virtual Operation Support Team. In Frankreich gibt es das auch. Das ist übrigens das einzige Land der Welt, wo ein Wost nicht Wost heißt, sondern Wisoff, weil die Franzosen ja mit Anglizismen, glaube ich, solche Probleme haben. Und auch in Deutschland gibt es nicht nur ein Wost, sondern mehrere auf verschiedenen Ebenen. Also wir als Wost des Technischen Hilfswerks. Dann gibt es beispielsweise auch auf Landesebene in Baden-Württemberg ein Wost, das Wost BW, was halt dort beim Innenministerium geführt wird. Und es gibt auch kommunale Wosts auf Landkreisebene, zwar noch sehr wenig, aber auch die gibt es. Zum Beispiel das Team Medien Bad Kreuznach, die halt auf kommunaler Ebene letztendlich die gleiche Arbeit machen.
Das klingt nach einem ziemlichen Wimmelbild. Ist das seinerseits nochmal koordiniert und irgendwie so in ein ganzes System gebracht, dass da kein Chaos entsteht? Oder ist es eigentlich ganz praktisch und funktional, dass das so dezentrale, regionale Gruppen sind und die müssen gar nicht so wahnsinnig koordiniert arbeiten?
Naja, diese Unabhängigkeit, die hat Vor- und Nachteile. Also erstmal die internationale Vernetzung, die sieht eigentlich folgendermaßen aus, dass zumindest das in Europa eine enge Vernetzung der verschiedenen nationalen Wursts gibt. Das heißt, man kann sich auch gegenseitig bei größeren Lagen unterstützen, gerade wenn beispielsweise Sprachkompetenzen gefordert sind. Es gab mal auch so einen Dachverband, die Wurst Group, wo halt alle Wursts der Welt sich koordiniert haben. Das funktioniert gerade nicht, aber so ist es halt bei Freiwilligen. Da ist so Kontinuität oder die größte Herausforderung eigentlich. Und in Deutschland, auch dort gab es halt schon Wursts, die es heute nicht mehr gibt. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass es halt in Zukunft auch noch mehr geben wird, gerade halt auf kommunaler Ebene, denke ich, dass halt die Bedarfe definitiv da sein werden. Das ist halt, wie es ist. Und wir haben jetzt gerade in Europa halt eine gute Koordination. Das machen gerade die Portugiesen, die halt koordinieren. Und mal gucken, es wird sich auch irgendwann wieder schütteln, dass es halt das ganze Weltwurst letztendlich auch wieder irgendwie sich besser organisiert.
Wenn wir jetzt auf das Wurst des THW schauen, da ist ja das Ehrenamt ein bisschen, also nicht ganz so informell vielleicht, wie wenn sich jetzt einfach Freiwillige aus der Nachbarschaft zusammentun. Wie sieht das da aus? Wer macht da alles mit und wie viel Zeit investieren die Ehrenamtlichen da?
Das ist sehr unterschiedlich. Also meine Frau sagt, dass ich sehr, sehr viel Zeit fürs Wurst verwende. Ich sehe das vielleicht ein bisschen anders. Der Grundsatz ist halt, dass das ganze Ehrenamt ist. In Frankreich übrigens ist es nicht unbedingt so. Dort ist das halt schon sehr staatlich organisiert. Also das ist halt jetzt ein Konstrukt, wie wir das hier in Deutschland gelöst haben. Übrigens, wie das Wurst zum THW gekommen ist, ist auch noch eine interessante Geschichte. Weil das, was halt auf der ganzen Welt funktioniert, dass halt irgendwelche dahergelaufenen Freiwilligen sich zusammentun und halt wichtige Informationen sammeln, aggregieren und zur Verfügung stellen, das funktioniert in Deutschland nicht. Also deutsche Behörden, Sicherheitsbehörden, die ticken halt ein bisschen anders und die wollen halt mehr Verlässlichkeit, mehr Vertrauen haben, mehr Glaubwürdigkeit der handelnden Personen. Und als diese Wurst-Idee auch nach Deutschland schwappte, das war so 2014 etwa, da haben diejenigen, die diese Idee hier in Deutschland hatten, das war auch sehr, sehr viele junge Leute, die halt auch aus dem Universitären und aus dem Bevölkerungsschutz gleichermaßen kamen. Da hat man festgestellt, also wir müssen eine andere Lösung finden. Es gab ein Gespräch damals in Berlin mit dem damaligen Präsidenten des THWs, Albrecht Brömme. Und der hat sofort erkannt, hey, das ist eine super Chance. Das ist so eine Win-Win-Geschichte, die wir daraus machen können. Auf der einen Seite mit dem Label THW bekommt das WOS halt automatisch eigentlich Glaubwürdigkeit, Vertrauen, ne, von anderen Behörden. Und auf der anderen Seite hat er die Möglichkeit, das THW auch moderner zu machen, digitaler. Also dort war es halt relativ einfach, digitale Komponenten halt ins THW einzuführen. Jetzt habe ich damit die Ursprungsfrage wieder völlig vergessen. Ne?
Genau, die Ursprungsfrage war, wer macht da so alles mit? Was sind die Mitglieder des Wurst?
Ja, also wir haben mittlerweile sehr, sehr viele Helferinnen und Helfer, die die unterschiedlichsten Qualifikationen mitbringen. Also erstmal, was allen gemein ist, dass jeder irgendwie so einen Hintergrund aus dem Themenkontext Bevölkerungsschutz hat. Also wir haben viele, die aus dem THW heraus selber kommen. Dann haben wir Menschen, die sind in den Feuerwehren organisiert, bei den Hilfsorganisationen, auch bei verschiedenen Polizeien der Bundesländer. Und wir haben auch noch einen gewissen Anteil von denjenigen, die halt aus dem universitären Kontext kommen. Also gerade aus Lehrstühlen halt, wo man sich halt auch mit Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe beschäftigt. Also insbesondere mit der Bergischen Universität Wuppertal haben wir da auch eine gute Zusammenarbeit auch bei entsprechenden Forschungsprojekten. Also es ist halt sehr, sehr heterogen aufgestellt. Und dann bringen halt die Helferinnen neben halt ihrer Einsatzbrille, mit der man halt natürlich auch solche Lagen und solche Informationen betrachtet, auch noch ganz viele Fähigkeiten und Wissen aus ihrem beruflichen Kontext mit. Und wir haben also Expertinnen und Experten für Big Data Auswertung, weil wir machen letztendlich nichts anderes als große Datenmengen analysieren. Und wir haben Menschen, die machen das, was wir tun, also auch in anderen Kontext Social Media Monitoring, zum Beispiel für große Touristikunternehmen, weil die wollen auch wissen, wie sicher Zielgebiete sind für ihre Kunden. Wir haben Menschen, die sich beruflich und ja auch durch Studium halt mit Geoinformationssystemen beschäftigen, weil das Visualisieren von Informationen ist ganz, ganz essentiell. Und da kann man halt mit Geoinformationssystemen wahnsinnig viel erreichen. Und da haben wir uns echte Expertinnen und Experten ins Team geholt, die halt auch viele Prozesse einfach durch, also für mich aus meiner Perspektive, fast magische Skills lösen können, also durch Scrapen von Daten. Und man schreibt eben mal ein Skript und dann hat man halt irgendeinen Prozess halt, auf eine Minute verkürzt, der sonst halt mehrere Stunden gedauert hätte. Dann haben wir Menschen, die sich mit Krisenkommunikation auskennen. Nicht, weil wir selber Krisenkommunikation betreiben, aber unsere Anforderer, haben wir festgestellt, haben da offensichtlich häufiger noch ein bisschen Kommunikationsbedarf. Und wir sind halt die Ersten, die halt Bedarfe letztendlich für Kommunikation, für Krisenkommunikation halt in sozialen Medien finden. Und wenn wir denen noch sagen, hier, guck mal, da musste man drauf reagieren, ansonsten wird es schlimmer, das ist auch sehr hilfreich. Dann haben wir Expertinnen und Experten für OSINT, also Open Source Intelligence. Das ist ein Begriff, der kommt eher so aus dem polizeilichen Kontext und aus dem Nachrichtendienstkontext, meint aber letztendlich das, was wir machen. Also man schaut sich offene Quellen an und das Internet und insbesondere soziale Medien sind halt offene Quellen, wo man Informationen findet. Und diejenigen aus unserem Team, die arbeiten beispielsweise als Intel-Officer bei Polizeibehörden und bringen halt ihre Fähigkeiten halt auch noch in ihrer Freizeit mit ein für die innere Sicherheit auch weiterhin. Dann haben wir auch Expertinnen und Experten, insbesondere einen Experten, Professor Lars Tutt, als jemand, der sich sehr, sehr gut mit psychosozialen Bedarfen auskennt. Psychosoziale Bedarfe, also Einsatz, Nachsorge, Krisenintervention, das sind also die Stichworte. Das brauchen wir zum einen auch für unser Team als Schutz, weil wir natürlich halt auch bei bestimmten Einsätzen mit Bildern konfrontiert werden, die natürlich halt uns irgendwie beeinträchtigen können. Also wenn man zum Beispiel einen Livestream aus dem Erdbebengebiet sieht, wo halt gerade ein Kind eingeklemmt ist und keine Hilfe bekommt, dann braucht man natürlich halt auch für sich selber erstmal eine Einsatznachsorge. Und zum anderen ist das Thema Erkennen von psychosozialen Bedarfen der Bevölkerung in sozialen Medien auch ein ganz wichtiger Punkt, weil auch das ist Teil der Daseinsvorsorge des Staates, letztendlich auch sich auch um Ängste und Befürchtungen zu kümmern. Und dazu muss man sie erstmal identifizieren. Also wenn Menschen bei Facebook oder bei Twitter schreiben, sie haben Angst, dann kann man das zunächst erstmal zur Kenntnis nehmen, aber wenn das halt mehrere Menschen sind oder wenn das halt ganz bestimmte und besondere Ängste sind, dann kann man halt, nein, dann muss man sogar darauf reagieren. Und dazu muss man halt auch eine gewisse Expertise haben. Wir arbeiten beispielsweise gerade mit einem Forschungsprojekt der Uni Wuppertal zusammen, also mit SOS-Map nennt sich das, also Hashtag SOS-Map, wo es darum geht, halt aus den Erkenntnissen sozialer Medien ein psychosoziales Lagebild zu erstellen, damit man halt auch wirklich genau erkennt, wo jetzt die Bedarfe sind und wie man darauf reagieren kann. Also auch da sind wir halt aktiv und insgesamt haben wir halt viele Kompetenzen, was halt Analysefähigkeiten angeht, was das Erkennen von Desinformationen angeht. Da gibt es halt immer wieder, auch bei relativ gewöhnlichen Gefahrenabwehreinsätzen, immer wieder Fake News, die da auftauchen, wo Menschen falsche Informationen halt posten, entweder weil sie sich irren oder noch schlimmer, weil sie halt lügen oder irgendwie was Negatives erreichen wollen. Von daher, wir sind wirklich sehr, sehr heterogen aufgestellt. Wir haben jetzt aktuell so ein Personenstamm von 70 Helferinnen und Helfern, also 10 Führungskräfte, 60 digitale Helferinnen und Helfer, mit denen wir halt die anstehenden Einsätze so versuchen abzuarbeiten.
Wenn ich jetzt versuche, mir vorzustellen, wie Sie loslegen, wie sieht die Anfangssituation aus? Entscheiden Sie, jetzt ist ein Einsatz nötig, also jetzt wird gestartet, werden Sie angefragt oder entsteht das dezentral, Ihre Expertinnen und Experten sehen selber, hier ist eine mögliche Einsatzsituation, legen schon mal los und dann kommt das Bottom-up?
Ja, also wir müssen sehr, sehr gut differenzieren zwischen dem formellen und dem informellen Weg. Also Sie haben das in Ihrer Frage schon impliziert, dass Sie es verstanden haben. Ja, natürlich, es gibt den formellen Weg. Also das THW arbeitet im Rahmen der Amtshilfe für Anforderer. Das heißt also kein Einsatz ohne Anforderung. Das ist ziemlich wichtig. Auf der anderen Seite sind wir natürlich halt alle, die wir in unserem Team sind, auch sehr sensibel, was halt Nachrichtenlagen in der Welt angeht. Und wir testen und nutzen auch Software, die uns auch beispielsweise halt sehr frühzeitig informiert über irgendwelche kritikalen Ereignisse. Mal ein Beispiel, ich glaube, jeder erinnert sich noch an die Explosion in Beirut im Hafen. Ne, das ist ja auch viral gegangen mit sehr spektakulären Videos. Also wir hatten zu dem Zeitpunkt eine Software, die wir genutzt haben, die Anomalien im digitalen Datenstrom des Netzes halt auch detektiert, ein bisschen KI unterstützt. Man muss sich vorstellen, wenn halt ein Mensch in irgendeinem sozialen Medium mit dem Begriff Explosion verwendet, ist das erstmal nichts Außergewöhnliches. Wenn aber viele Menschen an einem Ort in einem kurzen Zeitraum den Begriff Explosion verwenden, dann kann eine KI das identifizieren und sagen, hey, da ist möglicherweise eine Explosion. Und so war das auch in Beirut am Hafen. Schon wirklich 3, 4 Minuten, nachdem es da geknallt hat, hatten wir die Informationen, da ist halt so ein Ereignis. Wir haben mal reingeguckt, haben die ersten Videos gesehen und festgestellt, das ist ein sehr, sehr schlimmes Ereignis mit großen Folgen. Und wir haben dieses Ereignis mal genutzt, um zu üben. Weil man kann uns eigentlich keine Übungslage konstruieren, mit der wir halt einfach so wahnsinnig viele Datensätze konstruieren, damit man halt unsere Arbeit üben kann. Das heißt, wir müssen eigentlich in Echtlagen üben. Das heißt, wir haben gesagt, okay, wir nutzen dieses Ereignis und trainieren. Aber letztendlich, das ging ja über mehrere Tage, entwickelte sich daraus doch wieder auch ein richtiger Einsatz für uns. Zum einen sind Auslandskräfte des THWs nach Beirut geflogen, um dort zu helfen. Die konnten wir dann halt konkret mit Informationen unterstützen, wie zum Beispiel, wie sehen die Schäden aus? Welche Bedarfe sind da? Wo sind die anderen Nationen, die dort im Einsatz sind? Und vor allen Dingen auch, wo ist es gefährlich? Weil ein paar Tage nach der Explosion gab es halt auch unfriedliche Demonstrationen in einigen Gegenden Beiruts und da sollten unsere Einsatzkräfte auch nicht reinfahren. Also da entwickelte sich dann quasi aus einer Übungslage eine Echtlage. Aber der Normalfall ist, dass wir natürlich, wenn wir auch in Deutschland irgendwas mitkriegen, wir schon mal ein bisschen gucken, aber das ohne Auftrag und auch ohne formelle Strukturen und so in der Erwartung sind, da kommt vielleicht auch ein Einsatz und sehr häufig war das auch so, dass wir einfach dann schon wirklich vor der Lage waren. Und ansonsten ganz praktisch, wenn wir halt in Einsatz gehen, dann klappen wir unseren Laptop auf oder fahren unseren Rechner hoch und dann geht's los. Ja, das ist halt, also wir sind halt überhaupt für Einheiten im Bevölkerungsschutz und besonders fürs THW sind wir unschlagbar, was die Geschwindigkeit angeht. Liegt aber einfach daran, weil wir nicht erst noch irgendwo hinfahren müssen, uns umziehen müssen, unsere blauen Autos besetzen müssen, sondern wir können gleich loslegen. Ein riesiger Vorteil.
Das heißt, Sie haben aber auch hin und wieder schon mal losrecherchiert und waren quasi schon aufmerksam geworden und dann kam kein Einsatz.
Sie müssen mich mal überlegen. Nee, eigentlich nicht. In der Bevölkerungsschutzblase kennt man uns und selbst wenn halt eine betroffene Behörde das vielleicht gar nicht so richtig auf dem Schirm hat, gibt es halt überall Netzwerke, wo denen auch gesagt wird, hier habt ihr schon ans WOST gedacht. Also so kommen wir halt auch dann doch in Einsatz durch Mund-zu-Mund-Propaganda, wo halt andere einfach schon uns schon mal kennengelernt haben, unsere Fähigkeiten kennen und dann nur den Tipp weitergeben, guck mal, das ist auch was für eure Lage möglicherweise.
Was passiert denn dann, wenn Ihre Einsatzkräfte den Laptop aufklappen und loslegen? Also in den sozialen Medien sich zu orientieren und da die Informationen zu suchen, das muss man ja auch können, kann ich mir vorstellen. Sie sagten gerade, man muss das üben. Wie geht man da sinnvoll vor?
Wenn wir mit einem Anforderer kommunizieren, der sagt, ich möchte ganz gerne, dass ihr für uns arbeitet, dann ist der erste Schritt immer, dass wir gemeinsam mit dem so eine Lagebeurteilung machen und mal gucken, was sind denn jetzt konkret deine Anforderungen? Was wir nicht machen und nicht auch nicht machen können, ist so der Auftrag, hier monitort mal das gesamte Internet. Das funktioniert erfahrungsgemäß nicht. Das heißt also, wir brauchen schon bestimmte Kategorien, wie zum Beispiel Gefahren, Verkehrssituation, Verkehrslage, Hilfegesuche aus der Bevölkerung, Spontanhelfende, die sich sammeln. Also es gibt so verschiedene Kategorien, wo wir dann unseren Fokus drauf haben. Das ist so das Erste. Und das ist auch eine unserer Stärken. Das ist auch wieder sehr heterogen. Also jeder Einzelne hat so Favoriten. Also es gibt Leute bei uns, die halt bestimmte Plattformen bevorzugen und andere nicht. Und das ergänzt sich eigentlich ganz gut. Und auf der anderen Seite nutzen wir auch technische Tools, die uns da ein bisschen dabei unterstützen. Weil ich habe ja schon gesagt, also der Datenstrom ist halt sehr groß und da kann man halt möglicherweise so mit einfachen Mitteln gar nicht so viel finden. Wenn wir halt diese Informationen finden, dann sammeln wir die letztendlich in einem gemeinsam genutzten Dokument, wo wir dann auch schon auch gleich klassifizieren, welche Kategorie dieser einzelne Fund betrifft und dann auch in gewissem Maße die Kritikalität. Ist das jetzt erstmal so eine einfache Information oder ist da halt irgendwas Kritisches, wo halt auch schnell darauf reagiert werden muss? Markieren wir es halt in Rot und die anderen Sachen sind grün und dazwischen drin ist halt in Gelb. Dann entscheiden wir noch, über welches Medium letztendlich wir diese Informationen dem Auftraggeber rüberspiegeln. Da haben wir auch mittlerweile so verschiedene Softwarelösungen. Also zum einen, das ist halt auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich hatte vorhin schon bei unseren Fähigkeiten halt das Thema Geoinformationssystem herausgestellt. Also man kann die allermeisten Informationen aus sozialen Medien irgendwo geolokalisieren, also verorten, also quasi mit einem Punkt auf einer Karte setzen. Genau das tun wir. Wir nutzen dabei kommerzielle GIS-Produkte, also Geoinformationssystemsprodukte, wo wir dem Auftraggeber, dem Kunden in Anführungszeichen, einen Link zur Verfügung stellen und dann hat er meinetwegen auf seinem Monitor oder an seiner Wand projiziert über den Beamer halt eine große Karte von uns, wo halt diese einzelnen Social-Media-Funde zum Beispiel findet. Wenn man da draufklickt, dann findet man auch die Originalquelle. Also angenommen, dass es vielleicht irgendwie so ein Video ist aufgenommen wurde und bei Instagram veröffentlicht wurde oder bei Snapchat, dann findet er halt die Originalquelle und kann das auch selber nochmal validieren, wie glaubwürdig ist die Quelle und wie glaubhaft ist die Information. Das ist die eine Möglichkeit. Dann haben wir natürlich auch noch, wenn wir beim Geoprodukt bleiben, auch noch die Möglichkeit, das Ganze anzureichern mit weiteren Informationsquellen. Das macht ja also den Unterschied zwischen einem richtigen Geoinformationssystem und einer Landkarte, die ich halt an die Wand pinne, aus. Das heißt, ich kann halt öffentlich zugängliche, freie Quellen und auch teilweise kommerzielle Quellen mit einbeziehen. Zum Beispiel Satellitenbilder. Bei Hochwasserlagen sind natürlich Satellitenbilder sehr hilfreich. Und wenn man die dann natürlich auch genau auf die Karte bringt und entsprechend analysiert, oder Drohnenbilder, heutzutage auch ein wichtiges Thema, ne? Das heißt, Drohnen machen halt Übersichtsaufnahmen oder machen halt Kartierungsflüge, die vorher definiert sind. Und dann kann man halt auch diese Informationen in die Karte bringen. Dann öffentliche Informationen, wie zum Beispiel Verkehrslage, kann man mit einblenden. Wetterinformationen kann man mit einblenden. Strukturdaten, wie zum Beispiel, also die Zensusdaten, Volkszählungsdaten sind ja auch frei verfügbar. Das heißt, ich kann zum Beispiel bei einem Evakuierungseinsatz wegen Bombenfund sagen, wie die Altersstruktur in einem Straßenzug ist. Es wurden da sehr, sehr viele Menschen, die über 70 Jahre alt sind. Dann weiß man als jemand, der die Evakuierung organisiert, vielleicht da brauche ich mehr Transportkapazitäten. Oder ist es so ein studentisches Viertel, da wohnen halt ganz viele Menschen unter 30 Jahre, dann muss ich die nicht transportieren, da muss ich halt morgens um 6 zusehen, dass ich die wecke. Ja, also da brauche ich halt Wegkapazitäten, also Lautsprecherwagen oder sowas. Ne? Das heißt also, man kann halt Informationen, die frei verfügbar sind, mit in so ein Geoinformationssystem packen und daraus halt neue Erkenntnisse gewinnen, also Wissen generieren. Und Wissen ist genau das, was halt derjenige, der halt in der Administration in dieser Entscheidungsfunktion ist, also der Leiter eines Stabes, der Leiter einer Katastrophenschutzbehörde, Hauptverwaltungsbeamte, Leiter einer Feuerwehr, wer auch immer, letztendlich sein einziger Job, Entscheidungen zu treffen. Und wir erwarten, dass derjenige gute Entscheidungen trifft. Und gute Entscheidungen, also ich habe eine höhere Wahrscheinlichkeit, gute Entscheidungen zu treffen, wenn halt ich möglichst viel Wissen habe, auf das ich mein Entscheidungsgebäude letztendlich errichte. Da spielt halt Geoinformationssystem eine große Rolle. Also gerade wenn man weiß, wo ist das, was ich da gerade gefunden habe? Was bedeutet das letztendlich? Also eine Erkenntnis beispielsweise aus dem Ahrtal war, dass halt die Daten, die Informationen waren vorhanden, wie zum Beispiel Pegelstände. Ne, meinetwegen jetzt fiktiv 5,80 Meter statt 1,20 Meter. Das war vorhanden. Aber was bedeutet das, dass halt an diesem Ort das Wasser jetzt 5,80 Meter hoch steht und nicht mal 1,20 Meter und in einem Geoinformationssystem, in einem 3D-Modell, wenn man das darstellt, was jetzt an dem Ort bedeutet, dass das Wasser da steht, dann entsteht halt das Wissen und die Entscheidung, hey, wir müssen hier sofort evakuieren, hier muss was passieren, das ist hochgradig kritikal. Und das ist halt dieser Prozess eigentlich. Das ist halt das Visualisieren von Informationen, um daraus Wissen zu generieren, um daraus gute Entscheidungen zu machen. Darum geht es letztendlich.
Sie haben angedeutet, dass Sie da auch kommerzielle Software nutzen. Geht wahrscheinlich gar nicht ohne. Wie wichtig ist es Ihnen, Ihrerseits nicht wiederum überwachbar zu sein bei dem, was Sie machen? Also wie digital souverän sind Sie, wenn Sie da Daten verknüpfen?
Naja, also wir sind schon sehr sensibel, was das Thema angeht. Und wir sind uns auch der Bewusstheit, dass halt das technische Hilfswerk auch im Rahmen des Zivilschutzes da eine gewisse Funktion hat. Da sind wir schon sehr aufmerksam und passen da auf. Und das heißt, wir nutzen natürlich halt auch nicht unsere Privataccounts, um in sozialen Medien zu recherchieren. Das wäre dann, glaube ich, nicht besonders schlau, weil es gibt durchaus soziale Medien, wo halt ein Besuch auf der Seite ja schon irgendwie registriert wird und möglicherweise demjenigen, der die Informationen da verteilt, auch angezeigt wird. Das ist in allermeisten Fällen überhaupt kein Problem. ja, wenn es denn so wäre. Aber es gibt möglicherweise auch irgendwann mal Situationen, wo es dann doch ein Problem werden könnte. Also dieses Thema Awareness, das haben wir schon. Also wir sind uns bewusst, dass wir natürlich halt im digitalen Raum auch nicht völlig unerkannt unterwegs sind und wir müssen aufpassen, dass wir da in irgendwelche Fallen tappen oder sowas. Aber ich denke mal, gerade was halt diese normalen zivilen Katastrophenlagen angeht, dürfte das überhaupt kein Problem sein.
Haben Sie gegenüber den Plattformen in irgendeiner Form einen Sonderstatus?
Nein.
Nein.
Nein, haben wir nicht. Hätten wir vielleicht gerne, aber das, also ich habe da schon Gespräche geführt mit entsprechenden Menschen von diesen Plattformen. Aber das ist halt für die auch ein rechtliches Problem, weil es gibt einfach jetzt keine Rechtsgrundlage, die sagt, dass das THW in diesem Fall halt eine Sonderrolle hätte haben dürfen. Und die Plattformbetreiber, die ziehen sich dann halt sehr schnell zurück und sagen, okay, gibt uns ein Gesetz, dann machen wir das und ohne Gesetz machen wir es nicht. Aber es ist auch kein Problem, weil diese Informationen, wenn sie halt wirklich großartig relevant sind, dann kriegen andere die. Also Polizeien haben diese Rechtsgrundlagen. Ne? Und dann, was kritikal ist, wo man halt exklusive Informationen von Plattformbetreibern haben will, dann kriegen die Polizeien das auf alle Fälle, zum Beispiel ein Live-Video eines Attentäters oder sowas. Ne? Das ist eh sowieso eine polizeiliche Lage. Ne? Aber da würde man halt von den Plattformbetreibern, würde die Polizei halt die Information bekommen. Also wir bräuchten grundsätzlich diese Exklusivität eigentlich nicht. Nice to have, aber definitiv kein Must-have für uns.
Sie haben jetzt gerade das Live-Video des Attentäters angesprochen, deswegen nehme ich darauf mal Bezug. Das ist natürlich eine Bildinformation, die für einen Einsatz enorm wertvoll ist, kann man sich vorstellen, aber natürlich auch als Inhalt in den sozialen Medien extrem verstörend. Und eigentlich würde man aus anderen Gründen wünschen, dass so Videos gar nicht verfügbar sind, gar nicht hochgeladen werden können, gar nicht sichtbar werden. Ist das eine Ambivalenz, mit der Sie da umgehen, oder gibt es da klare Protokolle, zum Beispiel, dass gemeldet und abgeschaltet wird, aber trotzdem noch die Polizei Zugriff erhält oder so?
Jetzt fragen Sie mich halt schon Sachen, die ich halt aus meinem THW-Kontext nicht mehr so richtig beantworten kann. Und aus meinem Polizeikontext will ich sie nicht beantworten. Also von daher.
Ich hätte noch eine Frage auch zur Verknüpftheit Ihres Arbeitens. Klar arbeiten Sie eng zusammen mit Einsatzkräften vor Ort, mit verschiedenen Akteuren, je nach Situation. Sicher ist das unterschiedlich. Wie ist es mit Presse? Kommt Presse auf Sie zu und arbeiten Sie mit Presse zusammen oder ist das Sache der Einsatzregie vor Ort?
Ja, definitiv. Also dies ist überhaupt nicht unsere Baustelle. Das Einzige, also wir nutzen natürlich halt Presse insofern, dass wir Pressevertreter, die vor Ort sind, natürlich halt auch monitoren. Also ne, wenn halt meinetwegen irgendein Fotojournalist halt bei irgendeinem Ereignis ist, gucken wir natürlich auch, was der für Bilder postet und stellen die Bilder natürlich dann auch unserer anfordernden Stelle halt zur Verfügung. Aber ansonsten, also wir kommunizieren nicht mit Presse, weil damit haben wir nichts zu tun. Das ist halt Sache des Auftraggebers, der hat einen gesetzlichen Auftrag dafür und vor allen Dingen sollte er auch halt entsprechendes Personal haben, was sich darum kümmert.
Das Auftreten von Desinformationen in den sozialen Medien und gefakten Bildern und so weiter, ist das was, was Ihren Einsatzkräften irgendwie Probleme macht oder gehen Sie da sehr souverän mit um? Ist das für Sie keine Herausforderung?
Ich bin schon davon überzeugt, dass wir da ein gewisses Maß an Abgeklärtheit und Souveränität mitbringen und vor allen Dingen halt auch an Kompetenz, halt auch Fake-Informationen und Fake-News letztendlich zu erkennen. Während Corona war nun wirklich sehr, sehr viel unterwegs damit und wir haben halt auch da an einem Lagebild gearbeitet, insbesondere auch für die THW-Leitung, was halt Fake-News angeht. Und da, wo wir halt Kompetenzen vielleicht nicht mehr haben, sind wir auch gut vernetzt halt und mit Faktencheckern, also wir hatten mit Mimikama zusammengearbeitet, wir haben mit Korrektiv zusammengearbeitet, also so, dass wir halt quasi auch Expertise von außen entsprechend nutzen konnten. Und dadurch haben wir halt uns auch selber weiterentwickelt. Also das wird halt immer größeres Problem. Selbst bei den normalen Katastrophenlagen, also nehmen wir dieses A-Hochwasser, also dieses Sturmtief, hat ja nicht nur das A-Teil betroffen, sondern es gab auch andere Einsatzstellen. Wir waren für die THW-Leitung im Einsatz mehrere Tage, fast über eine Woche für das A-Teil. Und davor waren wir auch in Wuppertal beispielsweise für die dortige Feuerwehr im Einsatz. Und dort haben wir auch Fake News gefunden, wo Menschen wirklich ganz bewusst falsche Informationen gestreut haben, um halt Bevölkerung zu verunsichern. Also es wurde ständig berichtet, dass halt die Wuppertalsperre zu brechen droht. Es fanden sich dramatische Videos von einem Dammbruch, der ganz woanders passierte. Aber es wurde halt auch Wuppertal zugeschrieben. Also da haben wir einiges gefunden. Und dazu natürlich noch die üblichen Verdächtigen, wie ein Attila Hildmann, der halt da auch erklärt hat, warum es da so doll geregnet hat. Und der Wendler hat natürlich auch noch seinen Senf dazugegeben. Wobei, das sind dann Formen von Fake News, die halt die Bevölkerung in der Regel nicht mehr verunsichern, weil man halt die Quellen schon entsprechend einschätzen kann. Aber es gab auch wirklich sehr glaubwürdig aussehende Informationen, die halt offensichtlich falsch war. Und das findet man eigentlich bei jedem Einsatz. Meistens gibt es halt eine Quelle, die halt Falschinformationen erstmal erschafft. Und dann gibt es halt viele Menschen, die vielleicht auch überfordert sind und diese Informationen halt weiterverbreiten, weil sie selber dran glauben. Ne? Und das führt manchmal dazu, dass halt da sich so eine gewisse Dynamik entwickelt. Auf der anderen Seite, das sagen wir auch unserem Auftraggeber sehr häufig mit dazu, nicht jede Fake News, darauf muss man darauf reagieren und das klarstellen, weil diese Selbstreinigungskräfte des Netzes, die haben wir zumindest aus unserer Erfahrung, die funktionieren eigentlich erstaunlich gut. Also wenn jemand Blödsinn postet, dann kommen ganz viele andere erstmal, die sagen, hey, das ist Blödsinn, und das auch entsprechend belegen, sodass halt quasi jetzt die verantwortliche Stelle gar nicht reagieren müsste, weil das bringt ja wieder Reichweite für die Falschinformationen, wenn man korrigierend eingreift. Also von daher, das ist halt nicht ganz so einfach, aber wenn man so ein gewisses Gespür dafür entwickelt, dann kann man das ganz gut handeln, glaube ich. Und wie gesagt, wichtig ist, dass man weiß, was passiert, und dafür sind wir unter anderem halt auch da, auch diese Falschinformationen zu finden, und dann muss halt der Auftraggeber entscheiden, wie er damit umgeht.
Das heißt, genau zu erfassen, wie groß die Reichweite einer Falschinformation ist, kann auch für Ihren Auftraggeber wichtig sein, sodass Sie das beobachten und sagen, nee, da besser nicht drauf reagieren, das erledigt sich von selbst, oder an anderen Punkten vielleicht umgekehrt, hier muss mal wirklich was gesagt oder blockiert werden.
Ja, genau, so ist es. Also wir gucken uns natürlich die Quelle an, und wenn halt jemand, weiß ich nicht, Hunderttausende von Followern hat, dann ist es halt anders einzuschätzen als jemand, der 5 Follower hat, ne, und Blödsinn postet. Ne, also da haben wir natürlich auch ein gewisses Auge drauf und versuchen das einzuschätzen, damit man halt am Ende zu einem vernünftigen Ergebnis, zu einer guten Entscheidung kommt, ob man drauf reagiert oder nicht.
Können denn dann auch Desinformationssituationen selbst zu einem Bedrohungsszenario heranwachsen, oder geht es da eher um Unterscheiden jetzt, was ist eine echte Information und was keine?
Ich glaube eher Letzteres. Also das, die erste Variante, das habe ich bisher noch nicht so richtig wahrgenommen. In keinem unserer Einsätze bisher war das alles halt handelbar. Sehr häufig sind es halt einfach so Kleinigkeiten letztendlich, ne, wo halt ein falsches Bild entsteht, wo möglicherweise zusätzliche Ängste geschürt werden. Das war halt gerade in Wuppertal der Fall. Also wenn das jemand geglaubt hätte, dass die Wuppertalsperre jetzt gebrochen wäre, dann hätte das natürlich zu Fluchtreaktionen führen können, die halt auch wieder Gefahren mit sich bringen. Na, aber das generelle Problem ist halt auch so, wenn halt jeder Internetnutzer ein Mindestmaß an Kompetenz hätte, falsche Informationen zu erkennen, dann müssten wir uns diese Sorgen nicht machen. Aber da gibt es auch leider auch Defizite. Das heißt, es gibt halt sehr leichtgläubige Menschen, die halt nur, weil es im Internet steht, halt das kritiklos annehmen.
Sie hatten ja beschrieben, wie Sie verschiedene Datenquellen auch zusammenführen, zum Beispiel um Karten zu erzeugen oder noch mehr rausholen zu können aus den Informationen, die Ihnen im Netz begegnen. Gibt es denn Daten, wo Sie sagen, da würden wir eigentlich gerne ran und können aber noch nicht, oder die müssten überhaupt mal erhoben werden? Das wäre eine echte Hilfe.
Oh, da muss ich ein bisschen überlegen. Also ich denke mal, wir haben im Moment nicht das Problem, dass wir zu wenig Datenquellen haben, sondern das Aufwendige ist manchmal so die Art und Weise, wie die zur Verfügung gestellt werden. Na, das heißt, das ist halt nicht so hundertprozentig kompatibel, um die halt gleich in so ein Dashboard und so eine Experience, so ein GIS-Produkt einzubauen. Aber daran kann man arbeiten. Das kann man halt nämlich auch technisch lösen, oder man kann halt auch mit denjenigen, die Daten bereitstellen, sprechen. Also ein Beispiel ist, wir sind in sehr guten Kontakt mit dem Deutschen Wetterdienst, weil der Deutsche Wetterdienst stellt alles, was er hat an Informationen, stellt er zur Verfügung. Aber halt nicht immer alles so in dem Format, dass man es halt gleich in so eine Karte importieren könnte. Aber die sind total kooperativ. Also die erwarten von uns, dass wir denen sagen, wie wir die Daten ganz gerne hätten. Und dann können wir die halt auch entsprechend bekommen. Das ist so ein schönes Beispiel. Andere Datenquellen sind halt auch ein bisschen komplizierter, weil manchmal ist es halt interessant, so Flugdaten, ne? Also man kennt ja Flightradar oder solche Datenquellen. Auch da kann es mal interessant sein, halt mal zu gucken, das sind so ganz banale Geschichten. Und wenn du auch die Glaubwürdigkeit eines Fotos einschätzen zu können, wo halt im Hintergrund ein Flugzeug gerade zu sehen ist, dann kann es möglicherweise hilfreich sein, zu überprüfen, ob dann halt das Aufnahmedatum plausibel ist, wenn man halt die Flugdaten hat. Ne, auch die Daten sind frei verfügbar. Manchmal ist es halt ein bisschen aufwendig, daran zu kommen. Also ich wüsste jetzt nicht, was ich jetzt einen Wunschzettel schreiben müsste, noch von Informationsquellen, die ich unbedingt gerne hätte und die wir nicht haben. Wenn ich jetzt mein Team fragen würde, da würde bestimmt noch was kommen, aber ich habe das jetzt im Moment nicht so auf dem Zettel.
In gewisser Weise sind Sie ja unglaublich gute Tester und Kenner der deutschen Infrastrukturlandschaft sozusagen. Sie können auch sicher gut vergleichen, was da so in den Regionen, in den Kommunen los ist, wo sozusagen eine sehr geschmeidige Interaktion möglich ist oder wo es eher schwierig ist. Ist das tatsächlich so, wie ich mir das vorstelle, dass sie so ein bisschen auch wissen, oh je, das ist eine ganz schwierige Zone, weil da klappt sowieso nichts, da erreicht man niemanden und woanders haben sie super Partner? Oder würden Sie sagen, Deutschland ist einfach durchgehend ziemlich gleich und egal, wo man jetzt andockt, überall hat man Profis?
Also Profis hat man überall, das kann man schon mal sagen, aber deren Kompetenzen sind halt doch sehr unterschiedlich. Also Deutschland ist halt föderales Land, das merkt man auch immer wieder. Es gibt halt große Unterschiede von Bundesland zu Bundesland und das heißt nicht immer, dass es halt immer besser oder schlechter ist, sondern es ist halt manchmal auch nur anders. Ja, also das ist eine. Auf kommunaler Ebene, also betrachtet man mal so die Ebene der Landkreise, kreisfreien Städte, auch da die Landschaft total heterogen. Also ich und mein Team eigentlich, wir sagen halt, heutzutage ist es erforderlich, dass ein Landkreis Social Media auf dem Schirm hat, zumindest. Ne? Das heißt, es wäre wünschenswert, dass halt Landkreise, kreisfreie Städte einen Social Media Auftritt hätten. Ganz einfach, um halt auch in der Krise ihre Bevölkerung zu erreichen. Es gibt zahlreiche wissenschaftliche Untersuchungen auf der ganzen Welt, dass halt Menschen in der Krise die gleichen Kommunikationsmittel nutzen wie halt auch im Alltag. Das heißt, wenn sie im Alltag Social Media nutzen, nutzen sie es auch in der Krise. Zum einen, um sich selber Informationen zu holen und jetzt, das ist das für uns Interessante, um Informationen von sich preiszugeben. Ja, die sagen, mein Keller steht unter Wasser, mein Öltank ist aufgeschwemmt, ich stehe jetzt auf dem Dach und brauche Hilfe. Das tun die Leute über Social Media. Das heißt also, wenn man die erreichen will, muss man erstmal einen Social Media Auftritt haben. Also ich kenne Kommunen, die sagen, ach nee, das brauchen wir nicht, wir haben doch eine Homepage. Hey, super, ne? Wir haben eine Homepage, das ist ja schon mal was. Und darüber können wir auch einen Live-Ticker schalten. Und ja, also ich komme jetzt selber aus Niedersachsen, also ich kenne halt niedersächsische Landkreise, die halt keinen Social-Media-Auftritt selber haben und sagen, in der Krise, es reicht ja, wenn ich dann halt einen Kanal öffne. Und wenn die Polizei mich dann retweetet beispielsweise, dann habe ich ja Reichweite, weil Polizei in Niedersachsen in sozialen Medien eigentlich sehr, sehr offensiv vorangegangen ist und sehr, sehr verbreitet ist. Und da gehen mir dann manchmal die Argumente aus, weil ja, ich weiß, es funktioniert, ne, ist aber eigentlich nicht so richtig, ne, weil ja auch die anderen, die Gefahrenabwehrbehörde, die Katastrophenschutzbehörde vielleicht auch selber kommunizieren sollte. Also da ist auf alle Fälle Luft nach oben. Und der zweite Schritt, und das ist erst der zweite Schritt, wenn ich halt selber in sozialen Medien aktiv bin, dann sollte ich auch mal die Idee haben, für die Katastrophenschutzbehörde beispielsweise auch selber irgendwie ein Social-Media-Monitoring zu organisieren. Das muss ja nicht ein 70-Kopf-starkes WOST sein, sondern es reichen da vielleicht eine Handvoll Leute, die das machen. Also meine Zielvorstellung, also meine Vision ist eigentlich, dass es irgendwann, wenn ich mal in Pension gehe und auch in meine THW-Rente gehe, dass wir in Deutschland halt in jedem Bundesland halt einen Landes-WOST haben, also die halt auf so auf Landesebene regional übergreifend halt solche Lagen monitoren können. Und vor allen Dingen, dass es halt in jeder Kommune, also in jedem Landkreis, sage ich zumindest, auch irgendwo sowas gibt wie so ein kleines Würstchen, ne, von Freiwilligen, die halt auch bei kommunalen Lagen, die sozialen Medien und vor allen Dingen, das ist nämlich deren Vorteil auf der kommunalen Ebene. Viel findet halt auch in WhatsApp-Gruppen statt, in Facebook-Gruppen, die halt lokal sind. Und da kommen wir als Bundes-THW-WOST sowieso nicht rein, weil das irgendwie administriert wird. Und da muss man das mal erklären, warum ich jetzt gerade mit meinem Account in irgendeinem Dorf in Bayern in die WhatsApp-Gruppe will oder in die Facebook-Gruppe will. Das funktioniert nicht. Also von daher braucht man sowieso lokale Strukturen, die halt auch die lokalen Medien, die lokalen Plattformen auch letztendlich auch betrachten. Und auch beim Feuerwehreinsatz, ne, wenn halt, weiß ich nicht, irgendwie es brennt ein Bauernhof oder sowas, auch da kann es halt relevante Informationen in sozialen Medien geben, die halt dem Einsatzleiter helfen. Ne? Und genau dafür braucht man halt auch so kleine Strukturen. Also wie gesagt, ich würde es wünschen, dass das Thema halt sich so breit ausrollt, dass es das irgendwann überall gibt. Das wäre ein Träumchen.
Wir haben jetzt ja über die Situation gesprochen, dass die sozialen Medien verfügbar sind und das Internet funktioniert und solche Dinge. Jetzt ist natürlich auch Teil von Katastrophenszenarien, dass, keine Ahnung, in der Region, dass das Netz ausfällt, wie auch immer. Hat das WOS dann in so einer Situation nichts zu tun oder können Sie da auch unterstützen durch technische Perspektive?
Also zum Beispiel um den Ausmaß eines Ausfalls des Internets oder was viele natürlich halt so als Szenario immer vor Augen haben, ist halt ein längerfristiger, großflächiger Stromausfall. Ne, aber halt auch wenn ich halt aus einer bestimmten Region keine Social-Media-Nachrichten mehr bekomme, ist das auch eine Information. Dann weiß ich halt, dass dort möglicherweise kein Netz oder kein Strom mehr ist. Ne, also auch da kann man halt noch arbeiten. irgendwo gibt es dann einen Rand, ne? Und dann kann man sehen, da bis dahin geht's und ab da geht's wieder. Also auch da kann man halt Informationen finden. Also ich glaube nicht, dass man halt bei so einer Lage, dass man dann sagt, okay, dann machen wir gar nichts, dann gehe ich ins Schwimmbad oder so. Und nee, das glaube ich, das wird nicht passieren. Also auch bei Infrastrukturausfall gibt es halt doch irgendwelche Informationen. Und auch keine Informationen zu finden, ist dann auch wieder eine Information.
Das, was da entsteht, also an ja, zum Beispiel auch Kartenmaterial oder überhaupt Informationen über bestimmte Gegendensituationen, ist das in erster Linie für den Moment hilfreich? Oder es ist wahrscheinlich in erster Linie für den Moment hilfreich oder für die Situation, aber wird das auch darüber hinaus verwendet? Also entwickeln Sie Produkte, die für andere dann auch nützlich sind? Ich nenne das jetzt Produkte, ich meine das nicht im kommerziellen Sinne, aber.
Also wir nicht unbedingt, aber andere können das machen. Ganz konkretes Beispiel, das glaube ich beantwortet Ihre Frage ganz genau. Bei dem Einsatz Wuppertal, da haben wir halt in verschiedenen Kategorien Sachen gefunden, also Informationen gefunden letztendlich. Das Thema Warnung spielt eine große Rolle, weil halt die Stadt Wuppertal das erste Mal mit Sirenen nach dem Zweiten Krieg die Bevölkerung gewarnt hat. Und da blieben halt Informationsdefizite liegen und das wurde halt lebhaft diskutiert. Dann überflutete Verkehrswege war ein wichtiges Thema. Stromausfall in einigen Bereichen war ein Thema. Psychosoziale Bedarfe waren ein kleines Thema. Und vor allen Dingen waren Spontanhelfende ein zentrales Thema. Diese Funde, die wir gemacht haben, die kann man ja auch zeitlich verorten. Also wann halt jemand zu einem bestimmten Thema etwas gepostet hat oder wie viele Posts gab es zu bestimmten Themen, zu welchem Zeitpunkt. Und wenn man das entsprechend aufarbeitet und aufbereitet, dann hat man eine Vorstellung davon, also wann welche Themen eine Relevanz haben. Zum Beispiel Spontanhelfende war dann so quasi am zweiten Tag ein immer wichtiger werdendes Thema, bis irgendwann um 22 Uhr das einzige Thema war. Ja, also Umgang mit Spontanhelfenden, die halt helfen wollten, wie sie helfen können und solche Geschichten. Und mit diesem Wissen wiederum kann man in der Zukunft besser antizipieren und auch schon Sachen regeln, bevor sie eigentlich großartig thematisiert werden. Ein anderes Beispiel, wir sind regelmäßig für eine niedersächsische Großstadt unterwegs, die halt regelmäßig Bomben aus dem Zweiten Weltkrieg da wegspringen muss, weil man die nicht entschärfen kann. Und da weiß man heutzutage aufgrund unserer Datensammlung letztendlich, wann halt welche Themen so in den sozialen Medien hochkommen. Zum Beispiel, darf ich meine Katze mit ins Evakuierungszentrum nehmen? Ja, und das weiß man, das kommt ungefähr so morgens um 6, wenn das so losgeht. Und wenn man das weiß, und das macht die betreffende Stadt hervorragend, ne, dann schreiben die halt eben im Lauftecker, auch übrigens, ne, Leute mit Katzen bitte in die Schule und mit Hunden bitte in die andere Schule. Und das ist halt letztendlich Lernen aus vergangenen Lagen, dadurch halt wirklich auch vor der Lage zu sein. Und diese Evakuierungseinsätze, die laufen mittlerweile so charmant ab, weil halt die Stadt als verantwortliche Behörde über den Lauftecker die Informationen genau in die Bevölkerung spiegelt, wenn sie gebraucht werden. Das ist hervorragend.
Ich frage jetzt noch mal ganz ungefähr nach der Häufigkeit Ihrer Einsatzsituation. Wie oft ungefähr werden Sie angefordert oder wie oft haben Sie den Eindruck, da ist jetzt was Akutes und Sie legen schon mal los und dann früher oder später werden Sie auch involviert durch die Akteure vor Ort? Passiert das so 5-mal am Tag oder einmal in der Woche?
Nein, noch weniger. Also uns gibt es jetzt im THW seit 2017, das war zunächst der Probelauf. Und seit Sommer 2022 sind wir jetzt eine richtige THW-Einheit. Und wir haben seit unserer Gründung, also der erste Einsatz war 2017, der Start der Tour de France, der war in Düsseldorf, der Grand Départ. Dort wurden wir halt für die Stadt Düsseldorf das erste Mal eingesetzt. Und seitdem haben wir jetzt, ich habe jetzt nicht genau die Zahlen, also knapp 100 Einsätze seitdem. Wir kommen im Schnitt auf so 12, 13 Einsätze pro Jahr. Und die sind aber auch meistens nicht innerhalb von einer Viertelstunde erledigt, sondern das sind meistens längere Geschichten. Unser längster und größter Einsatz war letztes Jahr die Fußball-Europameisterschaft. Dort haben wir gearbeitet für die Polizei. Und zwar hat die Polizei in Neuss, also für ganz Deutschland, für alle 10 Spielorte das IPCC eingerichtet, also International Police Cooperation Center, wo halt in erster Linie Informationssteuerung stattgefunden. Und da waren halt wir als WOST ein Baustein. Wir haben halt die Informationen aus sozialen Medien beigesteuert und ganz viele andere Polizeien, Bundespolizei, BKA, UEFA, Europol und wer auch alles damit gesessen hat. Dort wurden halt Informationen gebündelt und dann wieder halt an die Bedarfsträger, nämlich halt die Spielortbehörden und auch die anderen Bundesländer. Weil es war ja nicht nur so, dass es das Ganze, die Europameisterschaft an 10 Spielorten stattgefunden hat, sondern es waren noch viel mehr Länder mit beteiligt, wo es Teamhotels gab, wo es Public Viewing-Veranstaltungen gab. Und also das war mit 6 Wochen also unser größter Einsatz. Aber ansonsten laufen die meisten Einsätze so im Bereich von 24 Stunden ab. Unser kürzester Einsatz, ich weiß nicht, ob das die Hörer interessiert, war die, was war das, letztes oder vorletztes Jahr, eine geplante Meisterfeier von Dortmund. Die hat dann nicht stattgefunden. Die Fußballer wissen warum.
Der ausgefallene Einsatz. Okay. Bei diesem 6-Wochen-Einsatz, dieses Fußballgroßereignis, mehrere Länder, da haben sie dann doch bestimmt auch mit anderen Wosts kooperiert, oder?
Also wenn wir eine kritikale Situation gehabt hätten, hatten wir entsprechende Kontakte, ja. Wurde, war mal nicht erforderlich, weil, das hat jeder mitgekriegt, die Fußball-Europameisterschaft ist also wirklich sehr, sehr geschmeidig abgelaufen. Das gab keine großen Störungen. Aber wenn es welche gegeben hätte, die halt auch eine Kooperation mit anderen Ländern hätte erfordert, dann hätten wir da auch unsere Kontakte gehabt, ja.
Also wir lernen jetzt auf jeden Fall, dass große Männerfußballereignisse auch zu Katastrophenszenarien dazu zu zählen sind. Zumindest zu potenziellen.
Potenziellen, ja.
Das Wost ist ja gewachsen, Sie haben das beschrieben, jetzt eine nominelle Einheit beim THW, 70 Ehrenamtliche engagieren sich da. Ihre Vorstellung war ja kleinere Wosts an kleineren Standorten, aber trotzdem, das Wost des THW, brauchen Sie Nachwuchs oder könnte das auch aus dem Wost des THW heraus entstehen, dass das anfängt, sich so zu separieren und so Zellen zu bilden oder sowas?
Das ist sehr kompliziert. Also sagen wir so, wir haben jetzt mit 70, da sind wir schon gut aufgestellt. Unser Problem ist nicht, dass wir einfach zu wenig Leute haben, die bei uns mitmachen wollen, sondern wir haben ein Defizit halt quasi in der Ressource, die alle das Onboarding durchzuführen. Also die ins Team zu holen, weil die müssen halt ausgebildet werden, die müssen erstmal ausgewählt werden, müssen gucken, welche Bedarfe haben wir, was bringt der Einzelne mit. Wir gönnen uns, das ist halt auch ein bisschen ungewöhnlich im Bevölkerungsschutz, also wir haben wirklich eine Warteliste von Menschen, die halt ganz gerne mit uns mitmachen wollen, die wir halt erstmal vertrösten und gucken dann einmal im Jahr, das machen wir, starten meistens im November, so einen Onboarding-Prozess starten, dann führen wir Gespräche mit diesen Leuten und dann überführen wir sie letztendlich in unsere Einheit. Aber das ist halt sehr, sehr viel Aufwand, da kommt auch immer ganz Tolles bei raus, also es ist wirklich auch, das lohnt sich, aber das ist unser Limit eigentlich, ne? Und irgendwo, es gibt halt auch, ja, quasi Stärke, Definitionen halt, wie viel wir denn sein dürfen. Also wir können, glaube ich, bis rund 96 hoch, aber dann auch wirklich gut, weil diese Digitalität, die uns ja wirklich auszeichnet, die unser Vorteil ist, dass wir so schnell sind, aber also viele so Interaktionen, das funktioniert dann irgendwann nicht mehr online. Und wir müssen schon auch mal uns einmal im Jahr treffen, dass wir auch wirklich physisch mal zusammenkommen, dass wir uns in die Augen gucken können und dann noch wieder ganz viel Aus- und Fortbildung betreiben, aber vor allen Dingen auch ja, soziale Kontakte letztendlich pflegen. Weil sonst kann man auch mit einer Führungsstruktur so ein virtuelles Team schwer zusammenhalten. Das ist schon sehr herausfordernd eigentlich. Das bringt echt Vorteile. Also wir sind, glaube ich, die einzige Einheit im Bevölkerungsschutz, die während Corona nichts ändern musste, gar nichts. Wir waren in der Digitalität, ja. Und andere mussten das dann auch, aber wir waren schon vorher, ne?
Und damit ist dieses Digitalgespräch zu Ende und wir bedanken uns bei Ralf Daniel vom Virtual Operations Support Team des THW für diese spannenden Einblicke und die interessante Diskussion. Viele Grüße nach Nienburg an der Weser. Und wie immer auch vielen Dank an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für das Interesse und die Aufmerksamkeit. Wenn Sie mögen, hören wir uns zur nächsten Folge des Digitalgesprächs, einem Podcast von CVD, dem Zentrum Verantwortungsbewusste Digitalisierung.